Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 91. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Auf der ersten Transition-Konferenz 2010 in Hannover habe ich an dem sehr inspirierenden Workshop Dragon Dreaming von Michael Plesse teilgenommen. Und auf der diesjährigen Transition-Konferenz in Witzenhausen hatte ich dann die Gelegenheit zu unserem Gespräch. Michael Plesse beschreibt uns diese Methode der Projektentwicklung, dann wie er sie auch benutzt hat, um den Aufbau der Transition Town Kassel zu fördern. Dann geht es um die Einbeziehung des erweiterten Kunstbegriffs nach Josef Beuys, die soziale Skulptur, das Earth Forum und vieles andere. Lassen wir uns überraschen.
Also mein Name ist Michael Plesse und ich bin seit 30 Jahren in der Weiterbildung, Bewusstseinsforschung als Bewusstseinslehrer, bin Politologe, habe lange Zeit in der Erwachsenenbildung gearbeitet, Deutschland, England, Frankreich, habe dann ein Institut aufgebaut für Weiterbildung und habe als Geschäftsführer einer Netzwerkorganisation die letzten 30 Jahre viel in Deutschland, aber auch im Ausland gearbeitet mit Menschen begleitet, also auch auf ihrem inneren Weg, und habe parallel dann dazu seit 20 Jahren eigentlich meine Erfahrungen in Gemeinschaften, die ich in Deutschland gemacht habe, England, Frankreich, Italien, bis nach Indien und Amerika. Also in Amerika habe ich dann auch 2 Jahre gelebt, auch in Gemeinschaften, habe dann versucht, einfach diese Gemeinschaftserfahrung in ein, kann man sagen, ein neues Projekt einzubinden, und zwar ein, können wir sagen, ein ökoorientiertes Dorfprojekt in Portugal, was so aussieht, dass ein 77 Hektar Grundstück, was in Portugal verlassen worden ist, von uns sozusagen umgebaut wird in der Zeit zu einem Dorf, was den Schwerpunkt hat Kreativität, Ökologie, Friedensarbeit, Kulturarbeit.
Wie viele Menschen nehmen daran teil?
Da nehmen ungefähr 20 Menschen teil. Eine Initiatorengruppe von 10 Menschen hat sich jetzt aufgeteilt. Die einen sind mehr aktiv, die anderen mehr in der passiven Rolle. Und diese praktisch diese Entwicklung habe ich begleitet, in dem Sinne zu sagen, wir brauchen neue Lebensräume, also wo es darum geht, nicht nur über Zukunft nachzudenken, sondern auch zukunftsfähige Lebensformen experimentell auszuprobieren zu gehen, zu schauen, was geht nicht. Auch gerade in Richtung, wir sind in einer Situation, wo es ganz klar das Ende eines Ölzeitalters gibt, wo wir auf diese Ressourcen nicht mehr uns verlassen können. Wir brauchen neue, zukunftsfähige und erneuerbare Energiekonzepte, aber genauso auch Konzepte für den inneren Wandel, weil wir einfach im Kern, kann man sagen, uns an eine atomisierte, entfremdete Lebensweise gewöhnt haben, die unzufrieden, einfach keine Zufriedenheit bringt. In Amerika weiß man, dass die Lebenszufriedenheit seit dem Jahr 1956 nicht mehr gestiegen ist, obwohl der Lebensstandard enorm gestiegen ist. Also wir sind gelandet in einer Krise großen Ausmaßes. Die Finanzkrise ist eigentlich der, sozusagen die Spitze des Eisbergs. Und wir können sagen, mit diesem auf Wachstum und ökonomischem Wachstum ausgerichteten Lebensstilen werden wir im Kollaps enden. Also ist absehbar, dass wir in einem gesellschaftlichen Kollaps enden werden, ob er 10 oder 20 oder 30 Jahre in Zukunft vor uns liegt. Und was wir jetzt brauchen, sind neue Lebensweisen, die nachhaltig sind, die uns wieder verbinden, wo wir Mitmenschlichkeit finden, wo wir Kultur des Dialogs finden. Genauso wie die Erweiterung unseres Bewusstseins, aber auch eine ganz erdverbundene Art und Weise, mit der Erde neu umzugehen, uns die Erde nicht untertan zu machen, sondern mit ihr zu kooperieren.
Ja.
Und da sind ja in den letzten 20, 30 Jahren weltweit ganz wesentliche Konzepte und auch durchaus ernstzunehmende Praktiken entstanden, wie die Praktiken der Permakultur oder Dialogformen, Form der Achtsamkeitsübungen, Form des Miteinanders, genauso wie neue Formen, wie man Projekte angehen kann, ohne dass man sich dabei ausbrennt. Also es geht in diesem Wandel eigentlich um einen ganz zentralen Punkt, nämlich dass sagen, dass Einstehen und das sich engagieren für den äußeren Wandel nicht mehr getrennt wird von der Notwendigkeit des inneren Wandels, sondern dass es eigentlich darauf ankommt, dass wir sehen, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir sozusagen die Welt mit verändern wollen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen, aber dann noch den Schritt machen zu einer gemeinsamen Veränderung, sodass ein neues Wir entsteht, was mit Gemeinschaft zu tun hat, aber nicht in dem alten Sinne der alten nur Familienstrukturen, sondern einer viel freieren, lockeren Form von Gemeinschaft, die aber auch Verbindlichkeit mit einbezieht, die Projekte einbezieht und die auch eine gemeinsame Entwicklungsperspektive mit einbezieht. Und das wird eigentlich bestätigt durch die Neurobiologie, die sagt, wenn wir heute lernfähig bleiben wollen, auch für die nächsten Generationen, brauchen wir keine Form von Wissen, das uns eingetrichtert wird, sondern wir brauchen Dinge, die uns begeistern, ansprechen, die uns berühren, wo unser Herz beteiligt ist, wo wir sagen, dafür möchte ich mich begeistern und engagieren. Und was ich dann herausgefunden habe, dass es gerade in dieser Zeit ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur auf Laboratorien konzentrieren, also wie neue Gemeinschaften, die weitgehend von der urbanen Zivilisation sozusagen in einem freieren Raum, im ländlichen Raum nur sich abspielen, sondern wir brauchen auch Konzepte für die großen urbanen Zusammenhänge. Und nach dieser langen Zeit von Entwicklungskonzepten auf dem Land war dann nach der Finanzkrise für mich ganz klar, wir brauchen da neue urbane, bürgerschaftliche Konzepte und Ansätze. Und da war dann für mich ganz wichtig zu schauen, was gibt es da weltweit. Und über einen Freund in Australien kam ich dann zu dem Transition Town Modell und fand das auf Anhieb sehr inspirierend und überzeugend, weil es den inneren Wandel eigentlich mit dem äußeren Wandel verbindet und auch so flexibel ist, dass es inklusiv ist, also keinen dogmatischen Ansatz hat, keine Hierarchiestruktur hat, wo es von unten nach oben organisiert und wo es gleichzeitig darum geht, Spaß zu haben. Und der Kern der Sache, der eigentlich dabei für mich zentral ist, dass es Bewegungen sind, die sich nicht gegen etwas richten, sondern schwerpunktmäßig für etwas engagieren. Und da war dann sehr deutlich, dass wir in einer Zeit leben, wo es einen Aufbruch weltweit gibt. Und diese weltweite Bewegung ist auch wahrgenommen worden von den Soziologen, Politologen, von den Medien seit eigentlich dem Fall der Mauer. Und wir können sagen, diese globale Zivilgesellschaft hat gerade einen enormen Schub gemacht. Durch die Finanzkrise haben mehr und mehr Menschen gesehen, dass sie überhaupt keine Perspektiven haben, wenn sie sich nicht für ihr eigenes Leben engagieren, sondern gelebt werden von Systemen, die menschenverachtend sind, die inhuman sind, wo diese Systeme, also praktisch die Wachstumsträger dieser Systeme, die Menschen immer mehr sozusagen voneinander entfremden. Sie lassen sich entfremden. Wir brauchen also da ganz klar einen Ansatz, der bei der Basis, bei den Menschen selbst ansetzt und wo die Menschen selbst sehen, es geht darum, ihr Leben in die Hand zu nehmen und aus dieser praktisch aus dieser Ermächtigung, das Leben in die Hand zu nehmen, entstehen dann neue Formen des Miteinanders, auch in der Stadt, also dass man sich um den Nachbarn kümmert, dass man in der Nachbarschaft guckt, wie möchte man nachhaltiger leben, vielleicht möchte man einen gemeinsamen Garten anlegen, vielleicht möchte man sich beschäftigen mit Solarenergie, vielleicht für eine Nachbarschaft einen Solarkocher bauen, bis hin zu neuen Formen der Ernährungssouveränität, wo man sich nicht abhängig macht von dem oft ja ganz entvitalisierten Lebensmitteln dieser großen Ketten, wo eigentlich nicht keine Lebensenergie in den Produkten mehr drinsteckt, sondern dass man da verzichtet darauf und kürzere Transportwege, kürzere, überhaupt regionale Vernetzung wieder sich bewusst macht, also beim Nachbarn, mit dem Nachbarn vielleicht sich zusammenschließt, guckt, wo gibt es da Bauern in der Region, mit denen man auf einer kooperativen Ebene solidarisch sich mehr um die Ernährung kümmert. Und diese ganzen Ansätze sind eigentlich in der Transition-Bewegung enthalten. Das Schöne daran ist, dass diese Ansätze nicht separat verstanden werden, wo man sagt, es geht jetzt nur um Recycling, wie das in den 80er Jahren war, oder nur um erneuerbare Energien oder nur um ein bestimmtes partikulares Thema, was ich glaube, was nicht sehr zukunftsfähig ist, weil es immer sagt, hier, das eine Thema ist das Richtige und da sind wir wieder in einer alten Falle. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Blick, einen umfassenderen Blick, und das Schöne ist, dass in solchen Bewegungen wie der Transition-Bewegung dieser weitere umfassende Blick, der eigentlich eine Gesamtschau beinhaltet, auch dazu führt, dass in diesen Transition-Bewegungen in den urbanen Zusammenhängen Nachbarn zusammenkommen, sich verbinden, sich fragen, wie kann man den Energie praktisch den Energiehaushalt, den Energieverbrauch senken. In England gibt es da wunderbare Beispiele, wie Nachbarn ihren Energieverbrauch checken, sich überlegen, was können sie da machen, wie können sie das runterfahren, so dass die Lebensqualität nicht leidet, sondern dass man gemeinsam neue Formen des praktisch des gemeinsamen nachhaltigen Energieverbrauchs sich überlegt, bis zu gemeinsamen, wie gesagt, Gemeinschaftsgärten oder auch Kinderbetreuung, Stätten für die Kinder, Gemeinschaftsstätten und so weiter, also ein umfassendes Modell eigentlich. Und dazu gibt es speziell eine Thematik immer wieder, der ich begegnet bin. Das ist, dass Menschen gutwillig zusammenkommen, viele Ideen haben, aber oft dann, das scheitert an der Umsetzung, weil oft etwas fehlt, nämlich die Frage, wie kann ein gemeinsamer Traum wirklich auf die Erde gebracht werden. Und daran scheitern oft viele Projekte, dass sie keinen Blick dafür haben und kein handhabbares Mittel haben, wie die schönen Ideen nun wirklich auf die Erde, also umgesetzt werden können. Und im Zusammenhang der Transition-Bewegung gibt es da sehr, sehr griffige und sehr, sehr effektive Formen, um Träume sozusagen auf den Boden zu bringen. Ja. Und eine Form, mit der ich jetzt seit Jahren auch als Lehrer beschäftigt bin, das ist das Drachenträumen. Eine Art der kreativen Projektbegleitung, wo eine Gruppe von Menschen eigentlich durch einen Entwicklungsprozess geht, der ganz kurz gesagt 4 Stufen hat. Eine Gruppe trifft sich, fragt sich, was ist ein gemeinsamer Traum, der alle begeistert. Das ist sozusagen das eine Kuchenstück in einer Torte, die 4 Teile hat. Also wenn wir das uns als Kuchen vorstellen. Und da hört es aber nicht auf, da hören viele Projekte auf, die sagen, es gibt einen Traum, aber dann geht es nicht weiter in die nächste Phase, nämlich die Phase, was wollen wir denn da entwerfen, also welcher Plan sollte daraus entstehen. Die zweite Phase, die zu einer erfolgreichen Projektverwirklichung gehört, ist eigentlich die Frage, dass eine Gruppe sich fragt, was brauchen wir für einen Plan, was brauchen wir für eine Strategie, was brauchen wir für Schritte, um diesen Traum in die Wirklichkeit zu bringen, wie bei einem Haus. Man kann kein Haus bauen ohne einen Plan. Ja. Also wenn man das machen wollte, wird es Chaos geben. Und wir brauchen also einen Plan, um dieses Projekt, ein Projekt ins Leben zu bringen. Und was dann das Schöne ist in dem Drachenträumen, ist, dass eine Gruppe sich einen Spielplan überlegt, das heißt eine Abfolge von Schritten, die dieses Projekt sinnhaft sozusagen auf die Erde bringen. Das ist die zweite Phase, die Planungsphase. Und die dritte Phase ist dann eigentlich die Aktionsphase, wo die Gruppe sich fragt, welche Schritte können wir jetzt ausführen, wie bei einem Hausbau. Wir haben den Traum des Hauses, wir haben den Plan gemacht und jetzt geht es um den Hausbau. Das heißt, welche Handwerker beginnen, wo brauchen wir Maschinen, wo brauchen wir das Fundament. Und dann geht es darum, dann dieses Haus Schritt für Schritt aufzubauen. Das wäre sozusagen die dritte Phase, die Aktionsphase. Und was dann das Interessante ist, dass viele Projekte an dem Punkt eigentlich auch scheitern, weil sie nämlich, sobald es fertig ist, das Projekt sagen, so, das war's jetzt, und sie stürzen sich in das nächste Projekt und brennen sich aus nach 2, 3 Projekten, weil eigentlich etwas ganz Wesentliches fehlt, nämlich eine vierte Phase, die wir nennen können, die Phase des Feierns. Was allerdings nicht bedeutet, dass man nur Party macht, was auch wunderbar ist. Wir haben Richtfest, ja, es ist auch eine Party beim Hausbau. Wenn das Haus fertig ist, wunderbar. Aber es geht vor allen Dingen darum, jeden Beteiligten zu würdigen für seinen Einsatz, jeden anzuerkennen für das, was er reingebracht hat, das Projekt, das Haus zum Beispiel nochmal anzugucken, was hat man gemacht, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und alle diese Erkenntnisse kann man dann einsammeln für das nächste Projekt. Und daraus sind mit dieser Methode viele Projekte auch im Rahmen der Transition Town Bewegung entstanden. Eines der Projekte ist für mich sehr interessant gewesen als Mitgründer einer Großstadtinitiative, nämlich der Transition Town Kassel, haben wir gesagt, wir wollen, und das betraf erstmal eine enge Verbündete und sozusagen Mitinitiatorin und mich dann als sozusagen die Startinitiatorin, wir haben uns gesagt, wir wollen diese Methode gleich in die Gründung einer Stadtinitiative mit einbeziehen. Das heißt, einfach nicht einfach loslegen, sondern schauen, wie kann auf eine leichte Art und Weise, eine effiziente, eine praktisch gut geplante und eine praktisch sehr synergetische Art und Weise so eine Großstadtinitiative entstehen. Mit Synergie muss ich kurz sagen, es gibt ein, ich nenne das immer das Synergiekonzept der Zukunft, was das braucht, dass man versteht, dass Synergie gemeinsames Wirken heißt. Und gemeinsames Wirken kann jetzt sich darin erschöpfen, dass ich sage, ich wirke für meine Ziele und mein Nachbar in dem Projekt wirkt für seine Ziele. Dieses neue Verständnis sagt aber, ich unterstütze deine Ziele genauso wie du meine unterstützt. Und daraus entsteht dann zum Beispiel etwas Größeres, nämlich das, was wir gemeinsam in diese Stadtinitiative einbringen können. Und in Kassel haben wir das zum Beispiel so gestaltet, dass es verschiedene schon existierende Netzwerke gab. Und diese Netzwerke haben sich getroffen, haben das Transition-Konzept kennengelernt, was ich Ihnen vorgestellt habe, wo wir eine Vorlaufphase hatten, uns verständigen über das, was es heißt, eine Stadt in den Wandel zu bringen, welche Initiativen gehören dazu, welche Filme, welches Informationsmaterial, welche Veranstaltungen gehören dazu, die erstmal die Bevölkerung informieren über die Themen wie das, die globale Erwärmung, die Hauptthematik, das Ende des Ölzeitalters, die Notwendigkeit, neue Formen der Gemeinschaftsbildung zu schaffen. Und diese Netzwerke, die dann schon in Kassel existierten, haben wir dann an einen runden Tisch zusammengebracht. Und daraus entstand dann eigentlich ein Synergieeffekt, nämlich dass nicht nur einzelne Individuen in dieser urbanen Kasseler Initiative zusammenkamen, sondern schon existierende Netzwerke, also ein Wohnprojekt, das schon existierte, ein erneuerbare Energieprojekt, ein essbares Stadtprojekt, also ein Permakulturprojekt, ein Bildungsprojekt und ein weiteres. Und diese Netzwerke haben sich vernetzt zu einer neuen Identität, können wir sagen. Und das ist eigentlich das Spannendste an dem Punkt, aus einer Vielzahl von schon bestehenden Initiativen kann sozusagen ein größeres Gemeinsames entstehen. Und dieses größere Gemeinsame kann eine enorme Kraft entwickeln, weil daraus nämlich aus der Vielzahl der schon existierenden Ansätze, zum Beispiel in den Stadtteilen gab es schon Nachbarschaftstreffen, es gab schon gemeinsame Gärtneraktionen. Und dadurch, dass es jetzt eine Transition Town, also eine Stadt im Wandel Kassel, als weiterführende Dachorganisation gab und entstand, konnten diese Netzwerke sich gegenseitig unterstützen. Und es entstanden in anderen Stadtteilen neue lokale Initiativen. Und da kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, was unterstützt in einem urbanen Zusammenhang eine weitere Öffentlichkeit, die davon eigentlich wissen sollte. Und an dem Punkt kommt dann heute gerade ins Spiel, kommen die neuen Medien ins Spiel, nämlich das Internet und auch die Möglichkeit, sich über E-Mail zu verbinden, Menschen einzuladen, die zum Beispiel dann über eine Plattform, also über eine Internetadresse Transition Town Kassel von den Gesamtaktivitäten wissen, sich dort anmelden können, Informationsmaterial bekommen, eingeladen werden zu Veranstaltungen. Und das finde ich den, sagen wir mal, den Charme und die positive Seite der modernen Medien. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von Facebook, wo es nur um virtuelle Kontakte geht, sondern ich glaube, wenn diese Medien eine dienende Funktion haben, nämlich wirkliche menschliche Begegnungen zu fördern, dann kann das sehr hilfreich sein. Und so entstehen oft intrinsische Initiativen über auch das Internet und über gemeinsame Internet praktisch Plattformen, neue Möglichkeiten, dass mehr und mehr Menschen gemeinsam zusammenkommen, sich verbinden, fragen, wo sind meine Interessen, wo sind meine Bedürfnisse. Und dabei können Menschen sich wie in kleinen Gruppen dann finden und sich sozusagen mit ihren Bedürfnissen in ihren Stadtteil finden, neue Projekte anfangen, zum Beispiel, sagen wir mal, eine Baumaktion oder auch in einem Stadtteil in Kassel wurde ein alter Brunnen wiederbelebt. Daraus gab es ein monatliches Treffen oder ich glaube sogar wöchentliche Treffen in diesem Stadtteil, wo sich Menschen als Nachbarn um einen Brunnen kümmern, um das gemeinsame Wasser. Aber das ist eigentlich nur ein Aufhänger dafür, wieder gemeinschaftliches Trinken und Essen um den Brunnen herum zu erfahren. Die Kinder kommen mit, es wird miteinander geredet und so entsteht in dem Nachbarschaftsfeld eine Dynamik, die zum Beispiel dazu führt, dass in diesem Stadtteil von Kassel jetzt ein Treffpunkt gefunden worden ist, der auch gemeinsam finanziert wird und praktisch diese Ideen sich multiplizieren. Also das ist etwas ganz anderes als nur Bürgerbeteiligung, sondern es geht tatsächlich um eine gelebte, urban sozusagen immer weiter sich entwickelnde Souveränität, Schritte in eine zukunftsfähige Lebensweise, in der alle partizipieren, die aber nicht nur sich punktuell an Bürgerschaftsthemen interessieren oder sich nicht wie Bürgerinitiativen gegen etwas wenden, sondern die ganz kontinuierlich im Leben drin an den Lebensthemen entlang sich entwickeln und von der Stadt auch wahrgenommen werden. Also oft ist es so, dass dann Transition-Initiativen, wenn sie sich erstmal als eine Kraft etabliert haben, wahrgenommen werden von der Presse, von der Politik, möglicherweise von Unternehmen, von Universitäten, von Schulen. Und an diesem Punkt ist es dann ganz wichtig, dass im Transition-Ansatz gesagt wird, diese Vernetzung mit den Erziehungsinstitutionen, mit den Schulen, mit den Schülern, mit den Rathäusern ist ein ganz wichtiger Schritt, weil es geht ja darum, dass wir gemeinsam als Bürger in unserer Region etwas bewegen wollen, nicht auf die Parteien warten, die oft hier ihre Partikularinteressen durchsetzen, sondern dass wir sehen, dass wir sagen, da autonom bleiben, uns nicht über den Tisch ziehen lassen, immer die Interessen im Auge behalten. Und da kommen dann diese wunderbaren Medien, wie können wir Projekte entwickeln rein. Und wir haben in Deutschland eine ganz, ganz bisher randständige Kultur eigentlich, die wir wieder beleben können. Wir haben nämlich ein wunderbares Modell aus der Kunstwelt, nämlich das von dem Josef Beuys entwickelte Konzept des erweiterten Kunstbegriffs, was sagt, jeder Mensch kann eigentlich ein Künstler sein, er kann sein Leben gestalten, also er muss jetzt nicht professioneller Künstler sein, Maler oder Musiker, sondern jeder Mensch kann mit anderen oder hat eigentlich das Geburtsrecht, sein Leben künstlerisch kreativ zu gestalten. Und Beuys nennt das die Möglichkeiten, die Bedingungen des Lebens zu reflektieren, sie zu verändern und mit anderen das eigene Leben sozusagen zu prägen und neu zu gestalten. Und daraus ist in Amerika, in England eine Bewegung entstanden, die sagt, wenn das so ist, dann können wir unser Leben eigentlich als ein gemeinsames Unternehmen verstehen, das mehr einen kreativen Stellenwert hat, eine kreative Komponente hat. Und in der Nachfolgerschaft von Beuys wurde das genannt die soziale Skulptur. Das heißt, ein Bildhauer, der bildet ja, macht ja eine Skulptur aus einem Rohmaterial. Und sozusagen aus dem Rohmaterial unserer Lebensfähigkeiten, unser Potenzial, unserer Fähigkeiten, unserer sozialen Vernetzung, alles das, was wir haben, können wir gemeinsam eigentlich unser Leben prägen, gestalten. Und dann werden wir mehr oder weniger zu Wandlern, zu Akteuren. Wir werden zu Menschen, die sich verstehen als die, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und gestalten. Mhm. Und als letzten Punkt vielleicht gibt es dazu natürlich ein ganz wichtiges Thema. Oft haben wir in urbanen Zusammenhängen ja die Verbindung zur Natur verloren. Wir bewegen uns zwischen Computer und Arbeitsplatz und Familie und bewegen uns kaum noch in der Natur. Und in vielen dieser Ansätze geht es eigentlich darum, diese Verbindung zur Erde wiederzufinden, die wir oft verloren haben. Und es hat sich ein Ansatz entwickelt in England, der nennt sich ein Earth Forum. Und ein Earth Forum ist für jeden Bürger der Raum, dass er mit anderen zusammen in einem kleinen Kreis seine Verbindung zur Erde sich bewusst macht, gemeinsam in einem Kreis sitzt und spazieren geht, sich fragt, wie ist eigentlich meine Verbindung zur Erde? Wie nehme ich die Erde wahr? Ja, ist sie für mich Ausbeutungsplatz, ein Platz, wo ich die Erde plündere und als Abfallhaufen, als Haufen für Abfall und für ein Depot für alles das, was ich nicht brauche, missbrauche, oder ob ich die Erde als Lebewesen, als Gaia, als lebendiges Wesen sehe, von der ich Teil bin. Und das brauchen wir, glaube ich, um wirklich unsere Verbundenheit mit der Erde überhaupt wieder wahrnehmen zu können. Und je mehr wir das tun, desto mehr wir die Erde schätzen und würdigen. Wir werden sehen, wenn wir nicht die Erde als unsere Lebensgrundlage anfangen neu zu sehen, uns neu mit ihr zu verbinden, wird die Erde irgendwann mal kollabieren. Mhm. Wir werden den Planeten plündern und wir werden unsere eigenen Lebensgrundlagen vernichten. Wir werden nicht innehalten und jetzt sagen, das ist genug und wir brauchen einen ganz anderen Bezug, einen Erdbezug, der respektvoll ist, der die Erde würdigt, die Lebensgrundlage würdigt. Und da kam mir dann sehr stark ins Bewusstsein, dass das Wort Humus und Human eigentlich aus der gleichen Quelle kommen. Humanität hat zur Grundlage, dass wir den Humus würdigen. Und das haben wir oft, das tun wir oft nicht. Mhm. Der Humus weltweit wird vernichtet. Und wenn wir das weiter tun, dann berauben wir uns unserer Lebensgrundlage. Das heißt, für wirkliche Erdbürgerschaft, die human ist, brauchen wir zumindest ein Bewusstsein, dass wir diesen Humus nicht weiter zerstören, sondern ihn bewahren und möglicherweise durch unsere, ganz freiwilligen, kreativen Tätigkeiten ihn gemeinsam hüten und dazu beitragen, dass wir ihn erhalten. Mhm. Das heißt, Ernährungssouveränität, Bewahrung der Erde, keine Plünderung des Planeten, keine Verschwendung, sondern ein maßvolles Umgehen mit unseren so kostbaren Lebensressourcen sind Themen, die mich sehr stark im Zusammenhang der Transition-Bewegung jetzt bewegen, auch als Begleiter einer Transition-Bewegung. Und der spannende Punkt ist, dass jetzt eigentlich weltweit Bewegungen passieren, wo die Menschen sagen, wir brauchen mehr wieder Bezug zum Land, zu den Initiativen, die auf dem Land schon existieren. Also es geht jetzt weltweit auch darum, dass wir neue Verbindungen zwischen Stadt und Land herstellen. Und das sind Themen, die mich sehr stark beschäftigen. Und da, glaube ich, sind alle gefragt, die an diesem Prozess, also der Neuorientierung, sich engagieren wollen. Dafür sind die Transition-Initiativen eigentlich offene Foren auch, offene Netzwerke. Und jeder, der sich dann interessiert, wie wollen wir zukunftsfähig leben, welche Planeten wollen wir unseren Menschen hinterlassen, den zukünftigen Generationen, wer sich dafür interessiert, findet in allen urbanen Zusammenhängen eigentlich offene Ohren, offene schon existierende Felder, wie die Stadt im Wandel, Transition Bewegung, als eine dieser Felder. Es gibt viele andere noch. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir sozusagen vor unserer Tür eine Einladung haben, ob wir nun diesen neuen Wandel in eine zukunftsfähige Lebensweise befördern wollen, unterstützen wollen, oder ob wir sozusagen passiv bleiben wollen, ohnmächtig bleiben wollen, dann kann sich jeder sich die Frage stellen, wozu möchte ich beitragen, wie ist meine Entscheidung. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass diese gemeinsamen Lebensweisen viel, viel befriedigender sind, viel, viel erfüllender sind, auch wenn wir mit weniger auskommen. Aber wir haben vielleicht weniger Einkommen, aber wir haben mehr Lebensqualität, wir haben mehr Mitmenschlichkeit, wir haben Nachbarschaft, wir haben einen schonenden Umgang mit dem Planeten, wir haben Menschen, die wir überall sozusagen um uns herum haben. Wir haben die Möglichkeit, Netze aufzubauen, wo wir auch in Krisenfällen uns aufgehoben fühlen. Das betrifft das Thema der Widerstandsfähigkeit, der Resilienz, wie es heißt. Und wie in einem Spinnennetz sehe ich das so. Die Menschen haben meistens diese Widerstandsfähigkeit verloren, weil sie einfach nicht mehr eingebunden sind, weil sie nur noch funktionieren, weil sie nur noch ihre Aufgaben abarbeiten, in einem beschleunigten Hamsterrad sich bewegen. Und das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Das wird dazu führen, dass immer mehr Menschen aus diesem Netz, durch dieses Netz durchfallen. Und für mich geht es auch darum, dass wir in diesen Basisinitiativen Netze schaffen, in denen wir gemeinsam sehen, wir sind in etwas aufgehoben, was früher die Großfamilie war. Und heute sind es soziale Netze, an denen alle mitbauen können, sodass wir auch in Krisenfällen einfach uns als Nachbarn, als Mitbürger unterstützen können und darüber Mut entsteht. Mut und Hoffnung, Zuversicht und ein Herzensblick auf den Nachbarn als Mitmenschen, als Erdbürger. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste, dass wir uns gegenseitig Hoffnung machen mit Projekten, die wir sehen, die vor unserer Tür entstehen, dass wir sehen, da sprießt so viel. Und das wird oft von den Medien noch nicht wahrgenommen, das muss ich auch noch sagen. Es wird von den großen Medien weitgehend ignoriert. Wenn wir sehen, die Tagesschau, also was da an Negativnachrichten auf uns einstürmt. Und gleichzeitig gibt es ein Sprichwort, was sagt, ein fallender Baum macht mehr Lärm als ein wachsender Wald. Also wir brauchen heute ein Gefühl, wieder eine Hinwendung zu dem, was jetzt schon in diesem Sinne, von dem, was ich gesprochen habe, an Neuem wächst. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, das gemeinsam wahrnehmen, das gemeinsam unterstützen, das kommunizieren, wie das ja auch dein Anliegen ist, also durch Medien, durch Podcasts, durch neue Informationsträger kommunizieren, dann wird nach meinem Gefühl dieser Wald weiter wachsen und es nicht aufzuhalten. Mhm. In dem Sinne möchte ich abschließen, eigentlich damit ist die globale Bewegung, ja, dieses wachsenden Waldes von den Medien als dritte Großmacht verstanden wird, die New York Times getitelt. Und das ist für mich diese globale, wachsende, bürgernah, basisnah Bewegung, die mehr und mehr entsteht auf allen Kontinenten, in allen Regionen. Von Amerika über Japan bis nach Südamerika sehe ich das, bis nach Afrika. Also ein großer globaler Wandel, den wir tatsächlich sehen, der ist nicht mehr zu verhindern. Und ich möchte Sie eigentlich, wenn Sie das hören, einladen, auch an Dank an den Interviewer, dass wir nur noch gucken müssen und können, was macht uns eigentlich Spaß, wo fängt unser Herz an, höher zu schlagen, wenn wir sehen, wie wollen wir unsere Kinder aufziehen und welche Projekte sind da schon, die uns begeistern. Wenn wir mit dieser Begeisterung gehen, mit dem, was schon entsteht, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg in ein wirklich sinnvolles, freudvolles, ein herzvolles, humanes Leben. Und da ist jeder gefragt, jeder Nachbar, wir selbst. Und da dient auch jedes Gespräch dazu, um das anzuregen und dazu Mut zu machen und uns sozusagen in diese zukunftsfähige Zukunft hinein gegenseitig zu unterstützen.
Sehr schön. Ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen. Ich würde es mir gerne ein bisschen konkreter vorstellen. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du die Methode des Drachenträumens verwendet hast, um die Transition-Initiative in Kassel zu fördern. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Das ist ganz konkret so vorstellbar, dass in einer Stadt oft diese Themen gar nicht präsent sind, gar nicht in diesem gesamten Zusammenhang gesehen werden. Und was es da erstmal braucht, dass wir in einer Stadt Zusammenhänge schaffen, wo dieses, sagen wir mal, dieses neue Bewusstsein sich zeigt, wo es kommuniziert wird über Vorträge, über Filme, über Veranstaltungen. Und da haben wir in Kassel eine längere Reihe organisiert, über mehrere Monate. Eine Reihe, wo diese Themen über Filme und Veranstaltungen im öffentlichen Raum kommuniziert wurden, in der Stadtzeitung veröffentlicht wurden, von den schon entstehenden Netzwerken unterstützt wurden. Und darüber wurden die Bürger angesprochen, zu sagen, aha, da ist ja was Neues, da ist ja nicht einfach ein alter, was wir schon kennen, ja, also Recycling brauchen wir müssen weniger Müll nur haben, jeder muss seine Plastikflaschen entsorgen, also diese alten Thematiken, um die geht es längst nicht mehr allein, es geht um ein umfassendes neues Bewusstsein. Und diese erste Phase der Bewusstseinsbildung schafft dann die Basis dafür, dass Menschen sich interessieren, angesprochen sind, zu Veranstaltungen kommen, Nachbarn treffen, im Internet zum Beispiel mit Leuten kommunizieren, die in ihrem Stadtteil wohnen. Und dann zum Beispiel in einer zweiten Phase geht es darum, Themengruppen zu bilden. Das heißt, dass dann von einer entstehenden Transition-Initiative dazu aufgefordert wird, dass in den Stadtteilen sich bestimmte Themengruppen bilden, zum Beispiel zum Thema Gesundheit, Gesundheitsstammtische oder zum Thema Ernährungssouveränität Themengruppen sich bilden. Und in Kassel haben sich dann eine Reihe von Themengruppen gebildet. Und das war dann sozusagen der Start für eine große Auftaktveranstaltung, die dann dazu führte, dass wir einfach die länger vorbereitet haben, dass die Politik uns auf uns aufmerksam geworden ist, im Rathaus davon gehört wurde und wir ganz bewusst dann sozusagen diese Kontakte in die Stadt hinein auch ausgebaut haben mit einem Kasseler wunderbaren Träger von Kommunikation, nämlich dem Zukunftsbüro in Kassel, zusammengearbeitet haben und in einer Großveranstaltung, zu der ungefähr 300 Leute dann kamen, ein sogenanntes großes Auftakttreffen hatten. Und darüber wird dann eine Initiative wahrgenommen in der Stadt. Sie verbreitet sich, sie fängt an, sozusagen mehr Wirkkraft zu bekommen und zieht mehr Menschen an. Und jetzt war in Kassel die besondere Situation, dass wir 3 Monate Documenta hatten, also was die größte Kunstausstellung global ist. Und da war also auch die Transition Town Kassel mit präsent, mit anderen Nachhaltigkeitsinitiativen, zum Teil aus der Künstlerszene zusammengearbeitet hat und diese 3 Monate genommen hat, um diese Themen sozusagen zu kommunizieren. Auf den Wiesen zum Beispiel Kunstwerke entstanden sind, die man hier zum Beispiel in Witzenhausen auch sieht, ein großes, ja, Food-Denkmal, also wo praktisch Kohlrabis in einer lebendigen Liftfasssäule neben Möhren aus den Wänden sprießen und man darüber sieht, wie Kunst und Ernährung, wie Gemeinschaftlichkeit sozusagen schon einen neuen Ausdruck findet. Ja. Das muss also kein Hügelbeet sein, es können auch vertikale sozusagen Ernährungsbeete sein, wie wir das auch auf der Documenta gesehen haben und viele andere nachhaltige Impulse zum Beispiel dann in so einem 3-monatigen Prozess in Kassel genutzt werden können, um diese Ideen, diese praktischen Formen voranzutreiben. Mhm. Und das ist natürlich dann ein Multiplikator, also wo mehr Bürger angesprochen werden. Und als ein Beispiel noch diese Frage der Rückverbindung mit der Erde über die Foren, die hat die Transition Town Kassel mitten in den urbanen Zusammenhängen angeboten, mit in den Stadtteilen, Kreisreihen aufgebaut, wo jeder Bürger sich in diesen Kreis setzen konnte und einfach teilhaben konnte an einem sich bewusst machen, ein Bewusstmachen, wie lebe ich in der Stadt, was brauche ich da, was wünsche ich mir eigentlich von Parks, von Wiesen, von Gärten, wie können die aussehen, wie wären sie so, dass ich sagen würde, das ist ja die Fülle, die in diesem Garten jetzt plötzlich zu sehen ist. Und diese Gärten sind entstanden in Kasseler Stadtteilen, unterstützt auch durch die Transition Town Kassel zusammen mit anderen Initiativen. Und für mich war es sehr, sehr erstaunlich, als auch Kasseler Bürger sozusagen der Region zu sehen, dass die Menschen in den Stadtteilen begeistert waren, noch begeistert sind, was da jetzt plötzlich an Fülle um sie herum entsteht und wo jetzt die Frage ist, wird es nach 3 Monaten abgebaut oder gibt es von der Politik Unterstützung, dass diese neuen Formen des urbanen Gärtnerns weiter Teil der Stadtkultur werden, Teil der Stadtgemeinschaft werden. Also das sind Themen, die jetzt auf uns zukommen, auch auf andere Initiativen zukommen. Also wie weit unterstützt die Politik, wie Sie sagen, diese neuen Formen des Zukunftsfähigwerdens oder wie weit sozusagen koppelt sich die Politik davon ab und versucht das sozusagen einfach zu auf einer kleinen Flamme zu halten. Und da sind die Politiker gefragt, einfach sich auch zu öffnen für die Zivilgesellschaft, für die Initiativen, oder sie werden natürlich von den Bürgern wahrgenommen als die, die eigentlich diesen notwendigen Prozess stoppen, ihn sozusagen abwürgen. Und da muss man einfach sagen, da werden die Bürger einfach ganz klar ihr Votum auch abgeben, das hoffe ich jedenfalls. Und sie werden sehen, welche Kräfte in einer Stadt diese nachhaltigen und zukunftsfähigen Lebensweisen wirklich unterstützen. Mhm. Also da sind sie an einem Punkt, wo die Politik jetzt eigentlich eine Möglichkeit wahrnehmen kann, nämlich diese Basisbewegung wirklich zu unterstützen, sie als Politiker auch zu fördern und sich als Kooperationspartner zu verstehen. Das ist eigentlich das neue Verständnis. Und wenn wir sehen, wie oft Politiker ratlos sind, ihre alten Konzepte nicht greifen, ja, und wie sie eigentlich oft sagen, also da ist so viel Inspiration, so viel Begeisterung, Aufbruch drin, und wer als Politiker das möchte, nur sagen, dass jetzt mal wahrnehmen kann, kann auch in Kassel sich das gerne ansehen. Im Rahmen der Dokumente oder der Nachfolgen der Dokumente ist das in so einer Stadt präsent, und es gibt eine Reihe von bürgernahen Politikern, die das begriffen haben und die sehen, aha, da entstehen Spuren, die lohnt es sich wirklich zu fördern. Und das kann aber nur entstehen, wenn eine Stadt im Wandel-Initiative ein ernstzunehmender und ein verlässlicher Partner auch für das Rathaus und für andere Kräfte wirkt. Also es geht nicht, wenn man sich in der Nische als Bürgerinitiative sozusagen abkapselt, sondern es geht nur, wenn man sozusagen bereit ist, sich auch in die urbane Stadtgesellschaft hineinzubewegen und Flagge zu zeigen und als Kooperationspartner sozusagen sichtbar zu werden. Und dann kann es neue Verbindungen mit anderen Teilen der Stadtgesellschaft geben.
Ist dafür notwendig, auch eine formale Struktur aufzubauen, also beispielsweise einen Verein zu gründen? Ja. Habt ihr das gemacht?
Wir haben einen Förderverein gegründet, also wir haben beides gesagt. Wir haben gesagt, die Stadt im Wandel Struktur ist eine flexible, sie ist nicht sozusagen eine starre mit Vereinsbuch, Mitgliedsbuch oder mit einem starren Vereinskodex, sondern das ist eine Identität, die so kohärent wird durch einfach das Sinnhafte, was sie tut, dass das eigentlich erstmal reicht. Aber was wir brauchen zum Beispiel, um eigene Räume zu mieten, um eigene Veranstaltung auch abzurechnen, um einen finanziellen Sockel zu bilden, um finanzielle Standbeine zu bilden, um eigene Unternehmung nach vorne zu bringen, brauchen wir zum Beispiel einen Förderverein, der diese Aktivitäten fördert. Also das Geld, was reinkommt, soll in einem eigenen Förderverein aufgehoben werden, mit eigenem Bankkonto, mit einem Kassenwart, mit Abrechnungswesen, sodass das einfach alles auch hieb- und stichfest ist, nachgewiesen werden kann. Also da brauchen wir Bodenständigkeit, aber wir brauchen auch gleichzeitig diese neuen flexiblen Formen, dass man sozusagen nicht ertränkt durch Bürokratie und durch zu viel Formalismus, sondern dass man das Nötigste an Struktur sie schafft. Und das wird jede Stadt im Land Initiative selbst herausfinden müssen. Wir in Kassel haben gesagt, es reicht uns jetzt erstmal einen Förderverein zu haben für unsere Aktivitäten. Und da muss man einfach sehen, dass man sich nicht sozusagen zu formalistisch bindet an alte Formen, sondern neue Formen benutzt, die eigentlich das Anliegen transportieren, die eine dienende Funktion haben und die so offen sind und so effizient sind, dass sie wirklich dem Anliegen auch dienen. Mhm. Also da haben wir einen Förderverein, der jetzt gerade in Gründung ist als ganz normaler gemeinnütziger Verein. Mhm. Um zum Beispiel eine Wandelbar, die Bar, also ein Ort des Wandels als Kommunikationsort zu finanzieren, zu mieten, Räume zu mieten, um praktisch einen Akupunkturpunkt in der Stadt einzusetzen, an dem Energie fließt, an dem Vernetzung passiert, Menschen sich sozusagen angstfrei begegnen können und einfach sehen, es gibt in der Stadt so viele Menschen, die sich so einen Ort wünschen, also keinen alten Ort, kein altes Café mit alten Strukturen, sondern einen sehr lebendigen, bunten, kreativen Ort, der multifunktional vielfältig genutzt werden kann und der auch ein Zuhause sein kann. Also für Menschen, die oft sagen, wir wollen einen Ort der Begegnung, in dem wir uns zu Hause und wohlfühlen und angstfrei miteinander reden können und auch ein Ort, wo wir an Projekten träumen können und sie auch gleichzeitig ein Stückchen schon weiter umsetzen können.
Gibt es den schon oder ist das Essen eine Idee?
Es gibt schon diesen Ort in Kassel, in einem Stadtteil von Kassel, haben wir einen Ort über ein Wohnprojekt gefunden, wo es als sozusagen Anhang einer neuen Galerie Räume gibt, die wir jetzt angemietet haben, also mitten in Kassel drin, was uns sehr freut, weil wir wollen ja mitten drin sein. Und in diesem Ort hat es im Sommer schon Hoffeste gegeben. Es sind schon Tomatenpflanzen und andere Kübel installiert worden, wo auch sozusagen urban gegärtnert wird, wo gegessen wird, wo Feste gefeiert werden, wo dieser Ort sozusagen als ein konvivialer, um das Wort mal zu sagen, als ein gemeinschaftsfreundlicher Ort von den Menschen angenommen wird und wo man sagen kann, also da entsteht wirklich eine urbane gemeinsame Mitmenschlichkeit, die einfach sehr, sehr viel Freude macht und die mich als einen, der auch gerne weiter Impulsgeber ist, die mich auch nähert und freut. Und viele andere Menschen fühlen sich auch davon angesprochen. Da finden Konzerte statt, da finden Projekttreffen statt. Und ich glaube, solche Orte brauchen wir in den großen Städten, in denen Menschen sich zu Hause fühlen. Mhm. Und sehen, das ist mehr als ein Ort für Konsum. Es ist ein Ort für gelebte Kreativität und ein Ort, wo man wirklich das Leben auch genießen und tiefer auch sehen kann. Das hat einen großen Sinn.
Ja, prima. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Garkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.de.